vorne die Chancen nicht genutzt, hinten viel zu anfällig gewesen. Das Ergebnis war ein gebrauchter Tag in Aue. 1:2 hieß es da für Rot-Weiß Essen am Ende. Wir analysieren das Spiel heute ganz genau und werfen auch einen Blick auf den Kader und gucken, wo die Verantwortlichen in der Winterpause vielleicht nochmal nachbessern sollten.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr seht schon, wir haben wieder eine Außenstelle. Martin verweilt noch im Erzgebirge, war gestern im Stadion, hat da die 1:2-Niederlage live gesehen. Hier mit mir im Studio sitzt Ralf.
Moin, hallo.
Ach, ich würde sagen, wir fangen direkt an, Martin. Das war so ein klassisches Beispiel für Chancen vorne nicht genutzt und hinten nicht so richtig sicher gestanden. Ergo ja. 0 Punkte, richtig?
Ja, hallo aus Aue erstmal. Das stimmt, Kira. Es war wieder so eine toxische Mischung, die es in dieser Saison leider zu häufig gab. Ich erinnere mich da an die Spiele in Unterhaching, in Mannheim gegen Dresden und Ingolstadt. Da holte man nur einen Punkt. Das sind dann 2 Punkte aus 5 Spielen, in denen man viel mehr hätte holen müssen. Das war gestern auch wieder der Fall. Unzulänglichkeiten, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit defensiv. Beide Gegentore waren wirklich hergeschenkt, waren ganz miserabel verteidigt. Da werden wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Das waren aber auch die einzigen Chancen, die RWE zugelassen hat im ersten Durchgang. Und dann gehst du mit einer 0-2, also mit einem 0-2 in die Pause. Danach hat man nochmal alles versucht, war wirklich dominant, hat sich ja wirklich richtig, richtig viele gute Tormöglichkeiten erspielt, die dann aber allesamt kläglich vergeben wurden. Das Tor kam dann viel zu spät in der 93. Minute. Ja, dann darf man sich dann auch nicht beschweren, die Heimreise ohne Punkte antreten zu müssen.
Wir können ja direkt mal tiefer einsteigen und dann würde ich...
Szene des Spiels.
Ralf, was hast du dir für eine Szene ausgesucht?
Ja, unter den vielen vergebenen Chancen habe ich mir die erste richtige ausgesucht. Da hätte das Spiel vielleicht dann doch einen anderen Lauf nehmen können. Das war die Chance von Volic auf wunderschöner Flanke von Fufak, den er Volley genommen hat, der Volic in der Mitte. Das war einfach Pech, dass er ihn da nicht reingesetzt hat. Da ging Meter am kurzen Eck vorbei. Das wäre dann, meine ich, der Ausgleich gewesen. Und ich glaube, dann wäre das Spiel auch ganz anders verlaufen, weil eins muss man auch sagen, Erzgebirge Aue war gestern weit davon entfernt, eine starke Heimmannschaft zu sein. Die waren sehr unsicher, hatten natürlich auch Respekt vor Rot-Weiß Essen nach dem 4:0 gegen Cottbus. Das hat man gemerkt. Aber mit den Toren, wie es immer so ist, schwindet dann die Unsicherheit und dann haben die ihr Ding einfach durchgezogen. Und das Tor, was zum Schluss kam, war ja dann nur noch Ergebniskosmetik.
Martin, was ist deine Szene?
Ja, jetzt haben wir über die Offensive gesprochen, Ralf, jetzt über die Defensive. Für mich Knackpunkt dieses Spiels war das Tor zum 2:0. Ich glaube, mit einem 0:1 zur Pause, dann wäre noch mal mehr gegangen in der zweiten Halbzeit. Aber das war schon fast spielentscheidend. Es war eine Fehlerkette. Die Essener haben viel zu viel Platz gelassen zwischen den Ketten. Ja, die Auer-Spieler konnten da in Ruhe aufdrehen. Da wurde der Ball nach außen verlagert. Kein Druck auf den Flankengeber. Ja, und dann kommt mal wieder eine Flanke rein, die schlecht verteidigt wird. Dann kommt es zum Kopfballtor. Stefaniak ist ja nun wirklich kein Kopfballungeheuer. Ich habe mal nachgeschaut, er ist 1,77 groß. Der köpft den Ball dann im Stehen ein am zweiten Pfosten. Da würde man wahrscheinlich wieder die Innenverteidiger so ein bisschen in die Pflicht nehmen, aber die waren es da wirklich nicht. Ich habe mir das hier nochmal genau angeschaut. Erik Fufak bleibt am zweiten Pfosten einfach stehen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass den irgendeiner schon wegköpft. Der reagiert überhaupt nicht. Er muss halt einfach vor seinem Gegenspieler stehen oder zumindest daneben. Dann passiert überhaupt nicht. Darf in der Form einfach überhaupt nicht passieren. Das war nicht mal ansatzweise Drittliganiveau, dieses Defensivverhalten. Ralf, du hast natürlich die gute Offensivaktion von Fufak angesprochen. Solche Dinger packt er häufiger mal aus nach vorne. Dann ist das wirklich ordentlich, was er macht. Ich erinnere mich da an den Pass in Dresden, an die Vorlage auf Wonitsch letzte Woche gegen Cottbus. Aber defensiv ist das leider nicht drittligatauglich. Das passiert ihm halt dazu häufig. Auch in Rostock zum Beispiel schaut er da nur zu. Also sein Abwehrverhalten ist wirklich, wirklich schwach.
Ein anderer Spieler, der so ein bisschen im Fokus stand, eher auch negativ behaftet, war Brumme. Unglücklich beim ersten Tor und dann später mit Gelb-Rot vom Platz.
Ja, da sind wir bei den individuellen Fehlern wieder mal. Erste Tor, Brumme, der nicht auf der Höhe ist, der zu spät reagiert. Und Thalmann, der ihm dann von rechts überholt und den Ball ins kurze Eck schießt. Ich meine, an guten Tagen hält Golz wahrscheinlich auch so einen Ball. Das war anscheinend kein guter Tag gestern auch für ihn. so gut Romo offensiv immer ist und wirklich wichtig ist, dass er dabei ist, weil er unheimlich Alarm auf der linken Seite macht. Aber nach hinten, da war er da ein bisschen zu phlegmatisch gestern. Und ja, der Höhepunkt war dann eben die gelb-rote Karte nach Abpfiff, wo er wohl ziemlich vehement auf den Schiedsrichter Weller hingelaufen ist und seinen Protest kundgetan hat. Und wenn man weiß, dass ja nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden darf, Emotionalität hin oder her. Ich meine, da muss man sich dann vielleicht auch ein bisschen im Griff haben und ein bisschen diplomatischer den Schiedsrichter darauf hinweisen, warum man den sofort abgepfiffen hat.
Also würdest du sagen, schon gerecht?
Ich denke schon. Und ich glaube, da wird auch was für die Mannschaftskasse drin sitzen, vermute ich mal.
Martin, würdest du unterschreiben?
Ralf, auch okay. Ich muss dir nochmal widersprechen, was das erste Tor angeht. Da auch das geht für mich mindestens zu 70% auf Erik Fufak. Der lässt sich vor der Flanke auf Höhe der Eckfahne auf einem Bierdeckel austanzen, wie ein Schüler. Das darf überhaupt nicht passieren. Da darf wenigstens mal ein bisschen Körperkontakt dabei sein. Dann kommt der Ball rein und zur Ehrenrettung von Brumme muss man sagen, der wird halt vorher mit dem Kopf ja abgefälscht. Klar muss er da rankommen, sollte er da drankommen, aber es war nicht unbedingt einfach. Und ja, dann kommt er eben nicht mehr dran. Tor, boah, aber aus kurzer Distanz, schwierig zu halten. An einem guten Tag hält er den vielleicht, aber trotzdem darf das vorher so nicht passieren. Ja, und zur gelb-roten Karte, ja, streng genommen ist es so. Kann man ihm dafür nochmal gelb geben, aber Leute, also es geht hier um auch mal Emotionen beim Fußball. Man darf sich auch mal ruhig aufregen und Brumme hat sich manchmal zu Recht aufgeregt. Also in Dresden wurde nochmal 2 Minuten extra nachgespielt, weil sich Tobias Kraulich die Schuhe zugebunden hat. Und da wird halt ein Tor erzielt, dann darf man noch zumindest nochmal wenigstens eine halbe Minute nochmal spielen lassen. Oder RWE zumindest mal eine Flanke ermöglichen. Und ja, er rennt hin, beschwert sich lautstark, was ich so hörte, er hat jetzt niemanden beleidigt oder sonst was. Er ist einfach nur hingerannt und bekam dafür sofort dann die 2. gelbe Karte. Da fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Er kann ihm zumindest mal sagen, Kollege, reg dich ab, hau ab oder ne? Sonst kriegst du noch mal gelb. Aber ohne Vorwarnung sofort gelb-rot zu zücken, finde ich ein bisschen übertrieben.
Mhm. Wer sich die Einzelkritiken, die ihr ja nach dem Spiel immer schreibt, anguckt, der sieht das einen Spieler. Ich glaube, du hast es sogar, oder es steht sogar in der Überschrift. Wir verlinken euch den Text gerne auch noch mal in der Infobox. Fällt ein Spieler ein bisschen ab. Saf hat eine 5, ja, meine ich, bekommen.
Ja, hat er.
Warum ist der gestern so gar nicht funktioniert? Ist er einfach überspielt? War das zu viel irgendwie in letzter Zeit?
In der ersten Halbzeit ist das Spiel total an ihm vorbeigelaufen. Da habe ich ihn gar nicht gesehen. Unverständlich nach dem, was er da gegen Cottbus gezeigt hat. In der zweiten Halbzeit hat er eine richtig gute Chance gehabt. Die muss er allerdings rüberlegen auf den freistehenden Wonitsch am zweiten Pfosten. Da schließt er dann selbst so halbherzig ab. Das war ein gekullerter Ball. Das ist einfach zu wenig. Da ist so eine Schwankung bei ihm drin. Der ist so schnell. Und ich verstehe nicht, warum er seine Schnelligkeit gestern nicht öfter ausgespielt hat. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo ja dann doch die Räume da waren. Die erste Halbzeit war ziemlich schwierig, auch für ihn. Da habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Owusu in den ersten 20, 25 Minuten gar nicht gesehen. Der wurde dann besser. Die Stürmer hatten es gestern schwer. Und das Verrückte ist, wir kritisieren jetzt Erik Fufak. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Erik Fufak in den ersten 20 Minuten, das war für mich der stärkste Angreifer, weil der ist auf der rechten Seite marschiert. Der hat Wohlig versorgt. Leider ist da so die Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive bei ihm. Wenn er das hinten noch in den Griff...
Ja, nach vorne, genau.
Ja,
vorne,
wenn er das hinten noch in den Griff bekommt, ist das wirklich ein wertvoller Spieler.
Wenn er eine Zukunft im Profifußball, also sprich in den ersten 3 Ligen haben will, muss er unbedingt an seinem Abwehrverhalten arbeiten. Nach vorne ist das schon sehr ordentlich, das stimmt. Aber du hast gerade angesprochen, die Konstanz. Konstanz ist halt ein wichtiges Qualitätsmerkmal und das geht halt zu vielen Spielern ab. Das bringt ja halt nichts, wenn du da mal ein gutes Spiel auspackst und dann wieder 3 schwache. Also du kannst ja mal Ausreißer nach oben haben, dann zumindest mal durchschnittlich spielen. Und das ist eben das Problem, dass das zu viele Spieler in diesem Kader haben. Ja, Konstanz ist ein Qualitätsmerkmal.
Es ist ja bezeichnend, dass Rot-Weiß in dieser Saison nicht 2 Spiele hintereinander gewonnen hat. Daran kann man ja alles ablesen. Im letzten Jahr war so eine 5er-Serie dabei. Ich glaube, von der ist Rot-Weiß in diesem Jahr ziemlich weit entfernt, wenn ich mir die Leistung anschaue. Aber also wenn Rot-Weiß eine Aktie wäre, würde ich sie heute Morgen abstoßen. Da fehlt mir die Konstanz. Und das hasst die Börse.
Aber wie kann das sein, dass man solche Leistungen so gefühlt gar nicht oder nur in kleinen Teilen kompensieren kann, mit ins nächste Spiel nehmen kann? Du schlägst den Tabellenführer, die wirklich gut in Form waren, 4-0. Alle sind am Loben, alles läuft super. Und dann das.
Ja, wie gesagt, das ist einfach ein Stück weit fehlende Qualität auf zu vielen Positionen. Christoph Dabowski hat es dann gesagt, wir treten auch deshalb auf der Stelle. Du schaffst es halt nicht, über 90 Minuten konsequent zu verteidigen. Das ist viel zu selten gelungen in dieser Saison. Zweimal hat man nur zu Null gespielt, gegen Bielefeld und gegen Energie Cottbus. Und ja, auch das spricht für eine Mannschaft, wenn sie es schafft, einfach mal über 90 Minuten wenig zuzulassen. Und das gelingt einfach, man weiß nicht, Woche für Woche. Und deswegen steht man eben da, wo man jetzt steht. Nach 14 Spielen lügt die Tabelle nicht, das ist kein Zufall mehr. Nur noch ein Tor trennt Rot-Weiß Essen von einem Abstiegsplatz. Und ja, RWE gehört momentan zu Recht da unten hin.
Wir wollen gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wo vielleicht der Kader ja noch Verstärkung bräuchte. Aber noch eine Frage, am Ende des Spiels gab es ja noch so einen kleinen Austausch mit den Fans. Also es waren ja nicht viele da, lag sicherlich auch an der Anstoßzeit, 16:30 an einem Sonntag. Wer berufstätig ist, ist das eigentlich kaum möglich, habt ihr ja auch geschrieben. Aber was wurde da gesagt? Sind die Fans sehr unzufrieden, wie es gerade
so ein bisschen der Thema? Ja, es war schon recht eine angespannte Situation. Es wurde also nicht wirklich krass geschimpft, das war jetzt nicht so, war jetzt auch nicht so eine Leistung wie in Rostock, das muss man ja dazu sagen. RWE hat ja eigentlich ein ordentliches Auswärtsspiel gezeigt, genau, das haben die Fans auch registriert, die haben ja schon gemerkt, dass man sich aufgebäumt hat, dass Michael Schulz noch in der Nachspielzeit noch einen Ball hinterher gegrätscht ist, dass man alles versucht hat, um dieses Spiel noch zu drehen. Aber natürlich waren die Fans auch frustriert darüber, wie da teilweise die Chancen nicht verwertet wurden. Ahmed Aslan hat verraten, dass es auch darum ging. Er hat dann auch klären müssen, warum er dann aus 2 Metern daneben schießt. Ja, es war noch ein ordentlicher Austausch, sage ich mal, geschimpft wurde nicht. Michael Schulz sagte, dass es ein positives Gespräch war. Ja, das wird man dann sehen dann im nächsten Heimspiel, ne? Ob die Unterstützung dann voll da ist. Ich denke schon. Aber RWE hat es dann wieder selbst in die Hand. Die müssen dann eben wieder ein ähnliches Spiel, einen ähnlichen Elan an den Tag legen wie gegen Cottbus. Dann hat man die Fans auch wieder hinter sich. Aber dass die 300 Mitgereisten da in dem Stadion, wo es wirklich arschkalt war, muss ich dazu sagen, immer ein paar Grad kälter als im Ruhrgebiet, ja, die fahren so weit und sehen dann irgendwie wieder so eine vermeidbare Niederlage, dass das frustriert schon. Das ist völlig klar.
Ja, man muss echt für die Fans auch mal eine Lanze brechen, wenn man überlegt, die fahren nach Rostock, werden da angehalten, kommen in der zweiten Halbzeit zum Spiel, sehen dann wirklich eine Grottenleistung. Jetzt fahren sie nach Aue, ist jetzt auch nicht gerade das der Hotspot Deutschlands, wo jeder gerne Urlaub macht, und sehen dann eine Niederlage, die völlig unnötig gewesen ist. Also da muss man schon Stehvermögen als Fan haben, als Gästefan, glaube ich, um das durchzuziehen. Vielleicht sollte der Verein sich da mal bei den 300 überlegen, ob sie denen nicht was Gutes zukommen lassen wollen beim nächsten Mal.
Hätten jetzt Sonntagnachmittag wahrscheinlich im Nachhinein dann doch ein bisschen anders verbringen können. Es ist jetzt ein paar Mal angeklungen. Ich würde es jetzt direkt mal mit dem
Top-Thema der Woche.
Genau, mit dem Thema der Woche besprechen. Transfers, ihr habt es gerade ein paar Mal gesagt, irgendwie der Kader hat ein Qualitätsproblem. Das wird dann in solchen Spielen deutlich, wie jetzt gegen Aue. Wo seht ihr die größten Baustellen aktuell?
Das wird schon beim nächsten Spieltag deutlich, gegen Sandhausen. Brumme gesperrt, Nils Kaiser steht als Ersatz nicht zur Verfügung. Celebi, da hört man gar nicht mehr, wann der irgendwann zurückkommt. Da brennt es auf jeden Fall auf der Außenposition. Es wird immer noch ein Sechser gesucht, wobei ich sagen muss, ich verstehe den Trainer nicht ganz, warum Jimmy Caparros so in Ungnade gefallen ist. Der war in Rostock, war ja noch einer der wenigen, der Normalform gezeigt hat. Und danach spielt er eigentlich keine Rolle mehr. Wundere ich mich ein bisschen, ob er alleine der Taktik zum Opfer fällt oder ob Dabro doch vielleicht ein bisschen das Vertrauen in den jungen Mann verloren hat, weil das wäre ja eigentlich der Sechser, den sich alle gewünscht haben. Also wird auch da noch was passieren müssen. Ja, und dann kommen wir wieder zum leidigen Mittelstürmer-Thema. Man kann eigentlich ein Lose ziehen, Winzheimer oder Wonitsch, wobei ich immer noch sage, auch wenn Wonitsch gestern die Chancen vergeben hat, da passiert was, wenn der im Strafraum ist und wenn er kontert, da hat man immer das Gefühl, das wird jetzt gefährlich für die andere Mannschaft. Also ich sehe ihn immer noch vorne im Vergleich. Wenn man jetzt allerdings noch einen Knipser kriegen kann mit einer Torgarantie, ich glaube, da kann man nicht Nein sagen, aber wo soll das Geld herkommen, frage ich mich.
Martin, würdest du unterschreiben?
Ja, Ralf hat es ganz gut zusammengefasst. Was ich gehört habe, ist, dass Rot-Weiß genau auf diesen 3 Positionen Spieler sucht für die Winterpause. Das ist schon nicht wenig für den Winter. Also wenn man viele Spieler im Winter holen muss, dann ist es ein Indiz dafür, dass man im Sommer nicht alles richtig gemacht hat, beziehungsweise vieles falsch. Außenverteidigerpositionen eklatant. Brumme und Eitschberger sind nicht zu ersetzen. Vor allen Dingen defensiv in Rostock haben ja beide gefehlt. Da ging die Mannschaft komplett unter. Und jetzt hat man eben das gleiche Problem, wenn Brumme ausfällt. Was willst du machen? Willst du Eitschberger dann auf links packen? Fufak wieder rechts? Es ist halt total schwierig auf der Position. Der Kader ist einfach nicht gut genug. Und der Kader hat nicht ansatzweise die Qualität der letzten Saison. Vinko Schapina auf der 6 ist nicht ersetzt worden. Jimmy Kaparos, gebe ich dir sogar recht, Ralf. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Aber auch ihm fehlt so ein bisschen diese defensive Stabilität. Er schafft es auch nicht, die Räume vor der Abwehr zu schließen. Mit dem Ball macht er wirklich richtig, richtig gute Sachen. Er kann auch vielleicht noch kommen, aber er ist halt noch nicht auf dem Level. Deswegen wird man sich auf der 6 auf jeden Fall umschauen. Und ja, im Sturmbereich wird es natürlich schwierig. Leonardo Vonić, ja, habe ich schon oft betont, der gefällt mir gut. Er hat halt, er kommt immer wieder zu Abschlüssen. Er hat auch gestern wieder 4 gute Torchancen gehabt. Es passiert immer was, wenn er vorne drin ist. Nur er macht sie halt momentan einfach nicht rein. Also man muss von ihm wenigstens erwarten, dass er das Tor trifft in diesen Szenen. Und ja, und wie schon angesprochen, es ist eben eine Frage des Geldes und auch der Möglichkeiten. Bekommst du im Winter überhaupt solche Leute? Das ist ja die große Frage. Willst du irgendwelche Panikeinkäufe wie die Duisburger letztes Jahr machen? Auch nicht so wirklich toll. Es wird wirklich schwierig. Also ich würde auch im Sturm nur was machen, wenn ich wirklich jemanden verpflichte, der eine eingebaute Torgarantie hat. Nur wo willst du den herholen? Willst du den wieder irgendwie aus der zweiten Liga, von der Bank holen? Willst du jemanden mit wenig Spielpraxis dazu holen? Dann hat man wieder ein gewisses Verletzungsrisiko. Normalerweise müsstest du dich in den Regionalligen umschauen und gucken, ob es da irgendwelche Torjäger gibt. Aber die werden ja auch nicht zum Nulltarif gehen gelassen im Winter. Es ist schon ja eine schwierige Geschichte, aber Fakt ist, es muss sich was tun, weil ja, wenn mit diesem Kader noch ein bisschen was verletzungsbedingt passiert, dann wird es wirklich richtig
eng. Ich glaube, man hat sich im Sommer ein bisschen verzockt. Lange Zeit wurde gesagt, wichtig ist für uns auch ein zentraler Stürmer. Dann ist man davon abgekommen oder von abkommen müssen, weil man vielleicht Anspruch und Wirklichkeit miteinander verglichen hat und dann fehlt ein paar Euro. Dafür hat man dann Last Minute Boyamba dazu geholt, in der Hoffnung, er würde nochmal richtig zünden nach seiner langen Pause, die er hatte in den Vereinen zuvor. Aber wie man jetzt sieht, ist er auch wieder nur Ergänzungsspieler, kommt dann auch nur sporadisch rein. Das Geld hätte man vielleicht sich doch besser erspart für einen Stürmer, den man jetzt vielleicht im Winter kaufen müsste. Da könnte man vielleicht etwas höher.
Ja, das Problem ist einfach, es gibt auch in der zweiten Reihe einfach zu wenig Optionen. Das Problem ist aber auch, dass ja Dabrowski den einen oder anderen Spieler schon verprellt hat. Ich meine, Mustafa Kuruma bekommt überhaupt keine Einsätze mehr. Willst du den jetzt auf einmal reinwerfen? Wird auch schwierig, der hat gar keine Chance. Gianluca Zwajkowski, ein Talent aus der U19, spielt überhaupt nicht in der dritten Liga. Auch da hätte es sich vielleicht mal bezahlt gemacht, den Jungen mal auszuleihen. Ich frage mich ja, warum man diese lächerliche Kooperation mit dem ETB hat. Das wäre ja so ein Paradebeispiel dafür gewesen, so einen jungen Spieler da mal hinzuschicken. Aber die Kooperation hat man scheinbar nur, um im Sommer dieses Freundschaftsspiel zu machen. Zu mehr taugt die nicht. Deswegen, also es gibt wirklich wenig Möglichkeiten momentan in der zweiten Reihe. Chelebi, ja, wer weiß, wann der zurückkommt.
Berisha können wir noch aufzählen, der auch keine Rolle spielt.
Schon was in der Breite
Berisha tun. Spielt keine Rolle.
Berisha spielt noch keine Rolle. Auch das ist jemand aus Bayern geholt worden, der hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Ja, irgendwas sehen die ja scheinbar in ihm. Also da bin ich mal gespannt, ob sich da noch was bei ihm tut. In der Breite gibt es ein Problem, wenn einige Stammspieler ausfallen. Momentan hat Rot-Weiß, wie ich finde, 13, 14 taugliche Drittligaspieler und dahinter ist momentan sehr wenig.
Okay, also wir halten fest, 3 Baustellen, 2,5 Baustellen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da irgendwelche ja, Gerüchte, Meldungen, wie auch immer gibt. Noch ist ja auch keine Winterpause. Lasst uns ein bisschen nach vorne schauen. In der Liga steht jetzt erstmal Länderspielpause an. Wir haben gerade schon gesagt, danach wird es nicht leichter mit Sandhausen. Ich glaube, Ralf, du hast es in einem Text geschrieben, fand ich ganz schön formuliert, ist wieder Druck auf dem Kessel. Aber das ist ja auch keine neue Situation in dieser Saison,
ja.
Dass man irgendwie dann vor einem Heimspiel gefühlt schon wieder Druck hat.
Ich glaube, die Ligapause kommt vielleicht ganz zur rechten Zeit. Jetzt hat man noch das Spiel in Sonsbeck im Pokal. Vielleicht gewinnt man da etwas höher als 2-0. Das war ja bisher mit der Standardsergebnis gegen Oberligisten. Dann kann man noch mal ein bisschen Kräfte tanken und dann kommt wieder mal ein Tabellenführer. Und Tabellenführer liegt Rot-Weiß Essen ja anscheinend von. Da sollte man da optimistisch mal rangehen. Vielleicht weiß Sandhausen auch noch gar nicht, wie stark Rot-Weiß zu Hause sein kann. Ja, und das gilt es jetzt dann zu beweisen. In 2 Wochen knapp.
Martin, alles andere.
Nicht so einfach auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass Sandhausen mit Ball etwas mehr Ideen haben wird als Energie Cottbus, die ja vom System der Essener mit Fünferkette total überrascht waren. Da wird sich Sandhausen sicherlich was zurechtlegen. ja, es sind natürlich brutal schwere Spiele, aber Rot-Weiß muss jetzt wieder was tun. Ja, wenn du auswärts immer wieder verlierst und mit 0 Punkten nach Hause fährst, dann steigt der Druck eben zu Hause. Und da muss RW jetzt unbedingt nachlegen, beim Niederlage gegen Sandhausen. Dann geht's nach Saarbrücken, die richtig brutal stark sind zu Hause. Dann kann es wirklich eng aussehen. Und dann steigt der Druck ja immens vor den direkten Duellen, ne? Mit Osnabrück und Stuttgart 2, die man dann noch hat.
Aber nochmal zum Pokalspiel, im Niederrhein-Pokal, das ist natürlich alles andere als ein Sieg.
Ja, also Sonsbeck ist jetzt nicht gerade die Creme de la Creme in der Oberliga. Die sind auch mit Hilden nicht zu vergleichen. Da kann Rot, aber auch gegen Mühlheim hat sich, ich erinnere an das Spiel in Mühlheim, auch da hat sich Rot-Weiß Essen schwer getan. Die sind auch um ihr Leben gerannt und das wird wahrscheinlich da auch noch so sein. Die werden dann eine Bezirkssportanlage vorfinden, was schon die Stimmung bei Drittliga-Profis sicherlich dämpfen wird, wenn man da rausläuft. Da wird wieder die Einstellung entsprechend sein. Und vielleicht nutzt man echt mal die Chance, um da sich Selbstvertrauen zu holen, Wolitsch, Winzhammer, wie sie alle heißen, da mal zu Toren zu kommen und das mitzunehmen ins Spiel, ins Topspiel dann gegen Sandhausen eine Woche später.
Sind wir gespannt. Ich glaube, ich gucke auf die Uhr. Sind wir so langsam schon durch? Martin, wir hoffen, dass du heile wieder im Ruhrgebiet landest, ohne...
Ja, ich denke schon. Gestern Abend war es ein bisschen heikel, sehr, sehr viel Nebel. Das ist schon ein Abenteuer, hier in Aue durch die Berge zu fahren. Da war ich dann doch froh, heile angekommen zu sein. Aber jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus.
Wir freuen uns, wenn du wieder heile ankommst und nächstes Mal wieder mit im Studio sitzt. Für euch noch, der Hinweis, dass wir uns immer über Feedback freuen. Es gibt verschiedene Wege, auf denen ihr uns kontaktieren könnt. Ihr findet das alles auch nochmal in der YouTube-Beschreibung. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns da Feedback gibt, was ihr euch für Themen wünscht, was wir hier mal besprechen wollen, Fragen. All das. Ansonsten bleibt mir nichts übrig, außer zu sagen, ja, abonniert uns gerne, auch auf der liebsten Podcast-Plattform. Danke euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.